Florian Weiken zu uns sprechen. Herzlich willkommen, Florian. Und zwar zum Thema: Der Gerechte wächst in der Gemeinde zur vollen Reife heran. Textgrundlage hierfür ist Psalm 92. Ich möchte nun noch hinführend zur Predigt aus Apostelgeschichte 2 die Verse 37 bis 47 vorlesen. Apostelgeschichte 2, die Verse 37 bis 47. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? Petrus aber spricht zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele irgend der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie, indem er sagte: Lasst euch retten von diesem verkehrten Geschlecht. Die nun das Wort aufnahmen, wurden getauft. Und es wurde an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Über jede Seele aber kam Furcht, und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die glaubten, waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Besitztümer und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer irgend Bedarf hatte. Und während sie täglich einmütig im Tempel verharrten und zu Hause das Brot brachen, nahmen sie Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Soweit das Wort Gottes.
Dann schlagen wir das Wort Gottes auf im Psalm 92. Psalm 92. Und wir werden uns ganz besonders die Verse 13 bis 16 anschauen und uns darüber Gedanken machen. Aber wir lesen den ganzen Psalm, und bevor wir das tun, möchte ich noch beten. Lass uns beten. O großer Gott, der Psalmist sagt im Psalm 43 und frag dich, dass du doch dein Licht senden könntest, so dass wir zu deinem heiligen Berg kämen, o großer Gott, zu deinem Heiligtum kommen könnten. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass du das tust. Sende dein Licht und deine Wahrheit, und sie sollen uns leiten zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen, so dass wir uns an dir erfreuen dürfen. Herr, gib uns Einsicht, gib uns Verständnis, und o großer Gott, hilf uns, auch diese Dinge in unserem Leben umzusetzen. Und wir beten diese Dinge im Namen vom Herrn Jesus Christus. Amen. Psalm 92, wir hören das Wort Gottes. Ein Psalmlied für den Sabbattag. Gut ist's, dem Herrn zu danken und deinem Namen zu Lob singen, du Höchster. Am Morgen deine Gnade zu verkünden und in den Nächten deine Treue. Auf der zehnseitigen Laute und der Harfe mit dem Klang der Zither. Denn du hast mich erfreut, o Herr, durch dein Tun. Und ich juble über die Werke deiner Hände, Herr. Wie sind deine Werke so groß, deine Gedanken sind sehr tief. Ein unvernünftiger Mensch erkennt das nicht, und der Törichte begreift es nicht. Wenn die Gottlosen sprossen wie das Gras und alle Übeltäter blühen, so ist doch nur, damit sie für immer vertilgt werden. Du aber, Herr, bist auf ewig erhaben. Denn siehe, Herr, deine Feinde kommen um, alle Übeltäter sollen zerstreut werden. An mein Horn erhöhst du wie das eines Büffels. Ich bin übergossen mit frischem Öl. Mein Auge wird mit Freuden herabschauen auf die, die mir auflauern. Und mein Ohr wird mit Freuden hören vom Geschick der Bösen, die sich gegen mich erheben. Der Gerechte wird sprossen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Normalerweise, das wissen vor allem die älteren Generationen, normalerweise ist das Älterwerden nicht unbedingt eine angenehme Sache. Natürlich als Christen freut man sich auch auf das ewige Reich und auf das, dass man den Herrn sieht. Aber das Älterwerden selbst ist nicht so eine angenehme Sache. Die jüngeren Generationen, die verstehen das vielleicht noch nicht so gut, weil man ist immer noch genau gleich fit wie vor 5 Jahren und man merkt irgendwie nicht, dass man gebrechlicher wird, eben älter wird. Die Sehkraft nimmt vielleicht ab und man kann viele Dinge nicht mehr tun, die man früher tun konnte. Nun ist aber interessant und etwas Bemerkenswertes wird uns hier gesagt, in Vers 15, dass es manche Leute gibt, die dem in ihrem Leben zu widersprechen scheinen oder in deren Leben das nicht wirklich der Fall ist, dass sie mehr und mehr Gebrechen haben, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Vers 15, noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch. Selbstverständlich verstehen wir, dass es auch für Christen so ist, dass wenn man älter wird, dass man körperlich gebrechlich wird, schwächer wird und eben die Sehkraft vielleicht abnimmt. Und das ist so wegen der Sünde, dass wir alle leiblich, körperlich sterben werden. Und das ist wegen der Sünde. Wenn die Sünde nicht in die Welt gekommen wäre, dann würden wir ewig leben und wir würden nie älter werden. Aber auch als Christen jetzt, in diesem Leben, im ewigen Leben werden wir einen neuen Leib bekommen, aber in diesem Leben werden wir älter werden. Und somit kann dieser Vers nicht wirklich einfach von den körperlichen Dingen alleine reden. Natürlich, selbstverständlich, in der Ewigkeit wird es genauso sein, dass wir immer saftvoll und frisch sein werden, auch in unserem Leib. Aber in diesem Leben ist das nicht der Fall. Und somit müssen wir das geistlich verstehen in erster Linie. Vers 15. Noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch. Nun wissen wir aber auch sehr wohl, und vielleicht manchmal auch die Jüngeren unter uns sehen das manchmal, vielleicht auch die Älteren, dass es auch ältere Leute gibt, die nicht geistlich saftvoll und frisch sind und nicht viel Frucht tragen, sondern es scheint so, wenn sie älter werden, werden sie mürrischer, grimmiger, unangenehmer und so weiter und so fort. Das muss aber nicht so sein, denn hier steht, dass man auch im Alter saftvoll und frisch sein kann. Und dass das eben so ist, und dass auch wir alle saftvoll und frisch im Alter sein werden, geistlich gesehen, gibt uns hier dieser Psalm ein paar wichtige Anweisungen. Ein wichtiges Mittel, dass wir eben viel Frucht tragen können, auch im Alter. Und wenn wir älter sind, dann ist es nicht zu spät, jetzt schon mit diesen Dingen, die wir dann hören werden, im Rest der Predigt noch anzufangen. Und vielleicht noch viel an Frische zu gewinnen, geistlich. Und wenn wir jünger sind, dann fangen wir auch jetzt schon an, dass wir auch im Alter viel Frucht tragen und saftvoll und frisch sein werden. Und darum habe ich der Predigt, wie bereits angekündigt, den Titel gegeben. Das ist ein längerer Titel, normalerweise sind meine Titel kürzer. Der Gerechte wächst in der Gemeinde zur vollen Reife heran. Und diesen Titel werden wir uns in 3 Teilen anschauen. Der erste Teil, der Gerechte. Zweiter Teil, wächst in der Gemeinde. Dritter Teil, zur vollen Reife heran. Lass uns den ersten Punkt anschauen. Der Gerechte. Nun, im ganzen Psalm, und darum haben wir den ganzen Psalm zusammen gelesen, wird ein Kontrast hergestellt. Zum einen, auf der einen Seite sind die Gottlosen. Die sprossen wie Gras. Hier wird uns gesagt, Vers 8, sie sprossen wie Gras, aber sie sind Übeltäter. Sie scheinen zu blühen, aber sie werden sehr schnell vertilgt werden, wie das Gras sehr schnell vertilgt wird. Es sprosst, es blüht, die Blumen, und plötzlich sind sie weg. Das sind die Gottlosen. Und dann wird uns der Gerechte präsentiert in Vers 13. Der Gerechte wird sprossen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Was ist ein Gerechter in der Bibel? Was ist ein Gerechter in der Bibel? In der Bibel wird es auf zwei verschiedene Arten gebraucht. Zum einen wird es so gebraucht, wie wir das auch oft gebrauchen. Relativ. Diese Person ist gerechter als die andere Person. Zum Beispiel sagt Saul, der König Saul von David, sagte, du bist gerechter als ich, denn du hast mir mit Gutem vergolten, ich habe dir mit Bösem vergolten. Also manchmal wird es auf diese relative Art und Weise gebraucht. Jemand ist gerechter als der andere, so zwischenmenschlich. Jemand ist gerechter als der andere. Das ist ja auch oft so. Es gibt Leute, die ein bisschen gerechter handeln als andere Menschen. Aber dann wird es auch oft im absoluten Sinn gebraucht. Also der Gerechte ist jemand, der immer, in jeder Situation, in jedem Gedanken, in jedem Wort gerecht handelt. Der Gerechte. Und dann fragen wir uns natürlich, ja, aber gibt es so eine Person? Gibt es so eine Person, die absolut vollkommen lebt in allen Dingen, sei es in den Gedanken, in den Worten oder in den Taten? Und wenn wir so um uns schauen und selbst kennen, dann wissen wir, dass das nicht so ist. Das ist natürlich ein großes Problem, denn Gott sagt, dass wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben wollen, mit der vollkommenen Freude, die Gott ist, mit dem ewigen Leben, dann müssen wir vollkommen gerecht sein. Nicht nur ein bisschen gerechter als unser Nachbar, ein bisschen besser als unser Nachbar, wie wir das oft denken. Wir schauen auf unseren Nachbarn und denken, oh, ich bin besser als er, somit wird mich Gott schon akzeptieren. Aber die Bibel sagt, du musst vollkommen sein, gerecht sein, wenn du Gemeinschaft mit Gott haben willst. Und somit müssen wir uns fragen, ja, wie kann dann der Psalmist hier von dem Gerechten reden? Der Gerechte, anscheinend gibt es so Leute, die gerecht sind. Wie kann man dann gerecht sein? Wie kann man absolut gerecht sein? Wussten die Leute im Alten Testament das schon? Nun, diejenigen, die das Neue Testament kennen, die denken, nun gut, ich weiß sehr schnell, wie man eben gerecht sein kann. Man glaubt an den Herrn Jesus Christus, der vollkommene Gerechte. Und diese Gerechtigkeit vom Herrn Jesus Christus wird an uns angerechnet als ein Geschenk, als eine Gabe. Und der Jesus Christus bekommt unsere Sünden und hat am Kreuz für unsere Sünden bezahlt. Dieser Austausch. Aber wussten die das im Alten Testament schon? Nun, der Psalmist wusste sehr wohl davon. Denn schon ganz am Anfang in der Bibel wird uns beschrieben, wie jemand gerecht sein kann vor Gott. Nicht in uns selbst, durch unsere eigenen Werke, sondern durch Glauben. Abraham, dieser große Glaubensvater, was wird gesagt? In Kapitel 15 von 1. Mose, Vers 6. Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er, der Herr, ihm als Gerechtigkeit an. Um gerecht zu sein, müssen wir glauben, an den Herrn Jesus Christus glauben. Und Abraham hat auch an den Herrn Jesus Christus geglaubt. Es war genau das gleiche im Alten Testament, was die Leute gerettet hat, wie auch wir. Wir schauen zurück, sie haben vorwärts geschaut. Was sagte der Herr Jesus Christus über den Abraham? Er hat meinen Tag gesehen und er frohlockte. Abraham wusste, dass ein Erlöser kommen wird. Und hat auf ihn vertraut und wusste, nur so kann er absolut vor Gott gerecht sein, gekleidet im Gewand vom Herrn Jesus Christus. Also hier wird von solch einem Gerechten, der zum einen gerecht ist, absolut durch die Anrechnung, wird uns hier, dieser Mann wird uns erklärt, der Gerechte wird sprossen wie ein Palmbaum. Aber es wird uns auch erklärt, dass dieser Mann natürlich anders ist. Anders als die Gottlosen. Manche Leute gibt es, die sagen, nun, wenn ich einfach glaube und dann bin ich gerettet und wenn sich auch nichts ändert in meinem Leben, ich bin trotzdem gerettet, weil ich glaube, ja, ist alles in Ordnung. Nun, aber die Bibel beschreibt uns die Leute, die wirklich wahren Glauben haben. Die sind auch anders. Und das wird uns ja auch hier gezeigt. Die Gottlosen, sie sind wie Gras, sie werden mit Gras verglichen. Und die Gottesfürchtigen werden mit Palmbäumen und Zedern verglichen. Also hier ist substanziell etwas anderes. Gras vergeht schnell. Palmbäume nicht, die haben viel Frucht. Hier wird wahrscheinlich von diesen feigen Palmbäumen geredet, die es damals in dieser Gegend gab. Die haben viele Feigen, viel Frucht. Und Zedern, die fest stehen. Und wo stehen sie? Denn wenn jemand gerecht ist, wenn jemand an den Herrn Jesus Christus glaubt, wurden wir versetzt. Unser Standort, unsere Position ist plötzlich anders. Vorher waren wir draußen in der Welt. Sitzten mit den Spöttern, hatten Freude an den Dingen, die die Gottlosen taten. Und diese hier, diese Gerechten, die beschrieben werden als ein Palmbaum oder als eine Zeder, wo sind sie? Vers 14. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn. Plötzlich versetzt, nicht mehr draußen in der Welt, im Haus des Herrn. Und sie gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Sie werden verglichen mit Palmbäumen, mit Zedern, Zedern, die ganz stark feststehen. Und sie sind plötzlich an einem anderen Ort. Vorher waren sie in der Welt, nun sind sie im Haus Gottes und in den Vorhöfen Gottes. Und sie sind eben auch anders, denn der Psalmist, der ohne Frage auch einer der Gerechten war, der hat Freude daran, den Herrn zu loben und zu preisen. Darum sagt er in Vers 2, gut ist, dem Herrn zu danken und deinem Namen zu Lob singen, du Höchster, am Morgen deine Gnade zu verkünden und in den Nächten deine Treue. Er hat Freude, den Herrn anzubeten. Hast du Freude, den Herrn anzubeten? Oder ist es dir nur Mühsal? Ja, es ist oft ein Kampf. Aber ist es nur Mühsal? Stinkt es dir, am Sonntagmorgen hier zu sein? Oder suchst du den Herrn und freust du dich, ihn anzubeten? Oder was tun sie auch? Nun, Vers 6. Herr, wie sind deine Werke so groß? Deine Gedanken sind sehr tief und der Psalmist sinnt über die Werke Gottes. Denn in Vers 5 sagt er im zweiten Teil, und ich juble über die Werke deiner Hände. Das ist der Gerechte. Der Gerechte ist der, der vollkommen gerecht ist, durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus, aber dann nachher auch dem Herrn nachfolgt und Freude an Gott selbst hat und an seinen Werken, weil der Geist Gottes in ihm wirkt und weiterhin wirkt und nicht einfach plötzlich nach dem Glauben aufhört zu wirken und wir können zurück in die Welt gehen. Nein, der Geist treibt uns zu Gott und zur Gerechtigkeit. Das ist der erste Punkt, der Gerechte. Jetzt kommen wir aber zum zweiten Punkt. Der Gerechte wächst in der Gemeinde. Das gehört eigentlich dazu, dass er eben verändert wurde. Der Gerechte ist dann nicht mehr gleich, sondern etwas geschieht mit ihm. Er ist anders und er wächst auch in Christus hinein. Also er wird Christus ähnlicher, mehr und mehr. Und darum wird uns hier beschrieben, der Gerechte wird sprossen wie ein Palmbaum. Das gleiche Wort, wie von den Gottlosen gesagt wird, sie sprossen wie Gras. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Und in Vers 14, zweiter Teil, sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Hier haben wir dieses Bild, dass sie Früchte haben werden, und dass sie mehr und mehr verwurzelt sein werden in diesem Haus des Herrn und stärker in Christus sein werden. Nicht unabhängig von ihm, aber mehr und mehr in ihm sein werden und fest sind. und stärker gesetzt sind. Und Gott tut das natürlich durch seinen Geist. Durch das Wirken seines Geistes mehr und mehr. Es ist das Werk Gottes. Aber liebe Geschwister, Gott gebraucht eigentlich immer Mittel und Werkzeuge, um uns mehr und mehr Früchte zu geben und um uns fester und fester im Glauben zu machen. Er tut es normalerweise nicht ohne Werkzeuge, Instrumente oder Mittel. Und was sind die Mittel, die er gebraucht, damit wir eben fester werden? Nun, zuerst lesen wir, die gepflanzt sind im Haus des Herrn. Das ist ein Mittel. Sie wurden hier versetzt, irgendwo hinein versetzt. In das Haus des Herrn hinein versetzt. Nun, zuerst einmal ist das Haus des Herrn nicht irgendein Haus in Jerusalem, sondern der Herr Jesus Christus. Was hat der Herr Jesus Christus gesagt? Ich werde diesen Tempel abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Oder was hat er in Matthäus 12 gesagt zu den Pharisäern? Er hat ihnen gesagt, etwas Größeres als der Tempel ist hier. Er selbst. Denn der Tempel, was war der Zweck des Tempels? Der Zweck des Tempels war, dass sich Gott und Mensch treffen könnten, Gemeinschaft miteinander haben könnten. Und wo wird das vollkommen gezeigt? Im Herrn Jesus Christus, Gott und Mensch zugleich. Durch ihn und in ihm können wir Gemeinschaft mit Gott haben. Also zuerst einmal müssen wir gepflanzt sein, wirklich im Herrn Jesus Christus. Und darum, weil es so wichtig ist, dass wir fest an ihm festhalten, wird uns gesagt im Johannes 15, wie wichtig es ist, dass wir abhängig von ihm sind, auch weiterhin, und das wird uns gezeigt, auch in Bildern, ähnlich im Psalm 92, dass wir Reben sind am Weinstock. Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, sagt der Herr Jesus Christus. Ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also zuerst einmal gepflanzt im Herrn Jesus Christus, durch den Glauben. Dort werden wir sprossen, dort werden wir gedeihen. Aber Haus des Herrn, Tempel des Herrn hat im Neuen Testament mehrere Bedeutungen. Zum einen sehen wir, wie der Apostel Paulus ganz speziell im Korintherbrief sagt, ihr seid der Tempel Gottes. Warum? Weil der Heilige Geist in euch gekommen ist, ausgegossen wurde. Habt ihr schon einmal verglichen, wie der Tempel im Alten Testament, die Herrlichkeit Gottes, auf den Tempel gekommen ist und niemand konnte hineintreten in den Tempel, weil die Herrlichkeit des Herrn und die Heiligkeit des Herrn im Tempel Gottes war, um anzuzeigen, noch niemand kann wirklich Gemeinschaft mit Gott haben. Apostelgeschichte 2. Der Geist Gottes, das Feuer, die Herrlichkeit kommt auf das Volk. Das Volk wird das Tempel, wird der Tempel Gottes. Gott nimmt Platz in ihn wegen dem Herrn Jesus Christus. Und somit ist es nicht verwunderlich, dass der Apostel Paulus auch explizit sagt, an mehreren Stellen, dass die Gemeinde das Haus Gottes ist, der Tempel Gottes. Zum Beispiel 1. Timotheus Kapitel 3. Vers 15. Damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, hat ihm Anweisungen gegeben, den Timotheus, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Der Gerechte wächst in der Gemeinde. Und das heißt nicht, natürlich, durch den Glauben sind wir Teil der unsichtbaren Gemeinde, verbunden mit dem Herrn Jesus Christus. Aber diese Verbindung muss sich auch äußerlich zeigen. Und das wird uns in diesem Text auch ganz klar gemacht. Denn zuerst wird vom Gerechten, und jeder muss persönlich glauben, dass er gerecht ist, wird in der Einzahl wird dieser Gerechte beschrieben. Natürlich der Herr Jesus Christus, aber auch, dass wir in unserem Herzen durch den Glauben verbunden sind mit dem Herrn Jesus Christus. Der Gerechte wird sprossen wie ein Palmbaum. Aber dann Vers 14. wechselt es in die Mehrzahl. Sehen wir das? Er wird wachsen, wenn er zählt auf dem Leben, die gepflanzt sind im Haus des Herrn, sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Von der Einzahl in die Mehrzahl. Das heißt, ein Teil, wie wir wachsen, wie wir gedeihen, ist die Gemeinde, ist die verbindliche Zugehörigkeit in der Gemeinde, ist eingepflanzt zu sein in der Gemeinde. Und liebe Geschwister, es ist unmöglich, ja gut so, es ist unmöglich, ein reifer Christ zu werden, ohne verbindlich in einer Gemeinde zu sein. Unmöglich. Es gibt leider viele, die das tun. Bist du vielleicht einer? Ja, eingepflanzt durch den Glauben in den Herrn Jesus Christus, aber nicht eingepflanzt im Haus Gottes, das die Gemeinde ist. Nicht bei den anderen Palmbäumen und Zedern bist, die sich versammeln dort im Haus Gottes, in den Vorhöfen unseres Gottes. Bist du einer von denen, die vielleicht versuchen, draußen in der Wüste das kleine Palmbäumchen zu pflanzen, ganz alleine, wo niemand sonst ist, und dass wir ganz verkrümmt rauskommen. Wir keine Kraft haben, wird nicht saftvoll und frisch sein. Oder bist du einer, der so ein paar Wurzeln in den Tempel hineinstreckt, aber die anderen Wurzeln sind noch irgendwo in der Welt draußen, du hast gar nicht gemerkt, die sind schon lange verdorrt? Nein, pflanze dich fest ein. Eine bibeltreue Gemeinde, wo das Wort gepredigt wird. Aber noch etwas anderes wird uns hier gegeben. Gepflanzt im Haus des Herrn. Und dann, sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Was waren die Vorhöfe? Was waren die Vorhöfe? Nun, in den Vorhöfen, weil in den Tempel selbst hinein, konnte ja niemand, außer die Priester und in das Allerheiligste, der nur einmal im Jahr, der hohe Priester. Die Vorhöfe waren der Ort, wo sich das Volk Israel versammelt hat, um Gottesdienst zu feiern. Wo sich auch zum Teil die Heiden, die Gottesfürchtigen, versammeln durften, in diesem Vorhof, wo auch die Heiden waren. Und darum war der Herr Jesus Christus überhaupt nicht glücklich, als sie Dinge dort verkauft haben, in den Vorhöfen des Tempels. Weil dort hätte es eigentlich ein Betshaus für die Völker sein sollen, wo man zusammengekommen ist, um den Herrn anzubeten. Und ist es nicht eindrücklich? Und Josia hat das vorgelesen, Apostelgeschichte 2. Wo waren sie nachher die ganze Zeit im Tempel? Das heißt nicht im Allerheiligsten. Sie waren in den Vorhöfen. Beständig haben sie Gott gesucht, haben ihn angebeten. Und wenn wir Vorhöfe hören, ist das der Ort, wo man sich versammelte, wo man den Herrn anbetete. Und genau das Gleiche hat ja auch der Jesus Christus gemacht. Lukas Kapitel 2. Der 12-jährige Jesus Christus wird uns nur im Lukas-Evangelium berichtet. Wo war er, als die Eltern ihn gesucht haben? Im Tempel. Und was hat er ihnen gesagt? Warum habt ihr mich gesucht? War ja selbstverständlich, dass ich dort bin, wo Gott angebetet wird. Dass ich dort bin, wo sich das Volk Gottes versammelt. Dass ich dort bin, wo das Wort gepredigt wird. Auch wenn es nicht immer vollkommen gepredigt wurde. Und der Jesus Christus hat trotzdem nicht die Gemeinde verlassen, obwohl er vollkommen war, und hat von diesen Lehrern damals sogar gelernt. Hat ihnen zugehört. Von sündigen Lehrern. Von sündigen Lehrern. Und wenn der Jesus Christus das tun kann, können auch wir das tun. Oder? Wenn der Jesus Christus das kann, können auch wir das tun. Und es heißt dann in Lukas 2, dass Jesus Christus gewachsen ist. Er wuchs, wurde stark im Geist. Wie konnte er wachsen? Nun, weil er auch Mensch war. Und nicht nur Gott. In der Gottheit ist er natürlich nicht gewachsen, war er immer vollkommen. Aber in der Menschheit ist er gewachsen. Er war immer vollkommen, hat nie gesündigt. Aber in seiner Menschheit ist er gewachsen. Mit 5 Jahren war er der vollkommene 5-Jährige. Mit 10 Jahren war er der vollkommene 10-Jährige. Aber war noch nicht bereit fürs Kreuz. Mit 12 der vollkommene 12-Jährige. Was möglich ist in der vollkommenen Menschheit. Und er wuchs, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Er gedeihte wie ein Palmbaum, wie eine Zeder. Von Sabbat zu Sabbat war er in der Synagoge. Wird gesagt, ganz beständig in der Synagoge drin. gemäß seiner Gewohnheit. Er hat die Versammlung nicht verlassen. Dort wächst man, die gepflanzt sind im Haus des Herrn. Sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. So wächst ein Gerechter. Natürlich gibt es noch mehrere andere Aspekte. Und natürlich einfach nur physisch hier zu sein, den Vorhöfen Gottes, reicht nicht. Sondern wir wollen im Herzen dabei sein. Und das bringt uns zum letzten Punkt. Der Gerechte wächst in der Gemeinde zur vollen Reife heran. Zur vollen Reife heran. Und hier wird uns diese Reife beschrieben, in Vers 15. Noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch. So wird sie uns beschrieben in dieser poetischen Sprache. Noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch. Selbstverständlich, ein Aspekt davon ist, dass das in der Ewigkeit dann erfüllt wird. Aber ein großer Teil kann schon in diesem Leben erfüllt werden. Im Alter tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch, geistlich. Frucht im Alter, was bedeutet das? Nun, wenn wir mehr und mehr wie der Jesus Christus werden. Die Früchte des Geistes werden uns erklärt im Galater 5, Vers 22. Friede, Freude, Liebe, Sanftmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Langmut, Enthaltsamkeit. Das sind zum Beispiel Früchte des Geistes, dass wir so werden, wie der Herr Jesus Christus war, dass wir eine tiefere Erkenntnis mehr und mehr von Gott erlangen und uns darin erfreuen. Das hat einen Grund, warum der Apostel im Johannesbrief 2 sagt, ihr Väter, wenn er von den Jugendlichen spricht, von den kleinen Kindern spricht und ihnen die Privilegien aufzählt und über die Väter, was sagt er? Ihr Väter, ihr habt den erkannt, der von Anfang an war. Hier redet er über die Ewigkeit und dass die Väter im Glauben mehr und mehr verstehen von diesen Dingen, die über unseren Verstand hinausgehen. Und reifer werden und mehr Früchte tragen. Und dann wird auch gesagt, sie sind saftvoll und frisch. Die Älteren wissen sehr wohl, dass man sich körperlich nicht mehr saftvoll und frisch fühlt, aber geistlich kann es sehr wohl sein, dass man an geistlicher Frische zunimmt. Dass man sich mehr und mehr erfreut, wenn man in die Zukunft schaut und weiß, ich werde beim Herrn sein. Mehr und mehr Freude daran hat. Ich weiß noch, ich war bei einem alten Mann. Mit dem konnte man kaum noch reden, weil er Schwierigkeiten hat zu reden. Er war nahe am Tod. Als man mit ihm gebetet hat, da leuchteten seine Augen auf. Er war sein ganzes Leben lang in der Gemeinde. Nie außerhalb. Den Herrn immer gesucht, gepflanzt in den Vorhöfen Gottes. Man wird mehr und mehr geistliche Schönheit haben, geistliche Sehkraft, geistlicher Eifer, wie der Herr Jesus Christus zugenommen hat, wie die Heiligen in der Bibel, manche von ihnen haben manchmal abgenommen, manche haben zugenommen. Mose, das wird natürlich physisch beschrieben, damit wir etwas Geistliches verstehen, wird gesagt, am Ende vom 5. Mose wird gesagt, er war 120 Jahre alt, und er war nicht schwach, er war weiterhin stark, die Kraft ist nicht von ihm gewichen und seine Augen wurden nicht schwach. Und das wird uns gesagt, dass er auch geistlich so war. Mit diesen äußerlichen Dingen wird uns das gezeigt. Denn wenn wir Isaak anschauen, bevor er von seiner Frau übers Ohr gehauen wurde, was wird gesagt? Seine Augen waren schwach. Warum? Das vorige Kapitel, Kapitel 26, erklärt uns, warum. Nun, dort wird uns gesagt, was hat Isaak getan? Er lebte eine längere Zeit in Gerar bei den gottlosen Menschen und wurde dann erst von Gott getrieben, um wieder in das verheißene Land zu gehen.
Und was hat er dort erst gemacht? Er hat erst dann einen Altar gebaut und hat den Namen des Herrn angerufen. Und den Namen des Herrn anzurufen, liebe Geschwister, bedeutet nicht einfach persönlich zu beten. In 1. Mose Kapitel 4 wird uns gesagt, in diesen Tagen fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Dass persönlich Gott schon vorher angerufen wurde, wissen wir, denn Abel hat es ja getan. Also, in der Schlussfolgerung bedeutet es, den Namen des Herrn anzurufen im Alten Testament, bedeutet, gemeinsam zu kommen und den Herrn anzubeten. Das hat Isaak eine lange Zeit nicht gemacht. Er war schwach. Natürlich war er körperlich schwach, aber das zeigt uns etwas anderes, wie bei Moses uns zeigt, wie er gewachsen ist und zugenommen hat. Darum sagt der Psalmist hier, noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch. Und selbstverständlich, liebe Geschwister, heißt das nicht, dass wir keine Schwierigkeiten haben werden im Alter. Dass vielleicht Gott in seiner Souveränität manchmal auch ein bisschen von dem Licht seines Angesichts zurückzieht, um zu schauen, wie wir handeln in dieser Situation. Selbstverständlich, wenn wir weiter durch Schwierigkeiten gehen. Aber dennoch bin ich überzeugt, wenn wir die Mittel gebrauchen, die der Herr uns gegeben hat, von ganzem Herzen, wenn wir mehr und mehr die Herrlichkeit Gottes sehen, mehr und mehr so sein wie diese Zedern in den Vorhöfen Gottes und im Haus des Herrn. Und das dann auch nicht nur zum Selbstzweck, natürlich nützt es uns auch sehr viel, sondern Vers 16, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Um den Herrn zu loben, um den Herrn zu preisen. Und darin werden wir in der Ewigkeit große Freude finden. Darum wollen wir jetzt schon anfangen, ihn zu preisen, ihn zu suchen. Und wenn wir das tun, wenn wir auch mehr und mehr zunehmen, bin ich überzeugt, Vers 16, in der Gewissheit, dass Gott uns liebt, dass er unsere Zuflucht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Und auch hier für die Heilsgewissheit, liebe Geschwister, hilft die Gemeinde sehr wohl. Natürlich, wir gründen unsere Heilsgewissheit nicht in einer Mitgliedschaft zur Gemeinde, aber dennoch kann es eine Hilfe sein. Ich weiß von zwei Personen, die mit Heilsgewissheit gekämpft haben, älteren Damen, die gesagt haben, als sie Mitglieder wurden in einer bibeltreuen Gemeinde, half das ihnen mit der Heilsgewissheit, weil sie ihr glaubwürdiges Bekenntnis vor Ältesten bekannt haben und die Ältesten gesagt haben, wir glauben, du gehörst dem Herrn. Schlussendlich, in Erstursache, gründen wir unsere Heilsgewissheit nur auf den Herrn Jesus Christus. Aber dennoch, diese Dinge helfen uns, um Zuflucht im Herrn zu finden. Darum, der Gerechte wächst in der Gemeinde zur vollen Reife heran. Ich habe ein paar Anwendungen. Erste Frage: Bist du gerecht vor Gott? Für Gott zählt es nicht, wenn du ein bisschen gerechter bist als andere, ein bisschen besser bist als andere. Gott ist so heilig, dass wir uns das nicht vorstellen können, dass selbst die kleinste Sünde für ihn absolut schrecklich ist. So heilig und gerecht ist er. Wir brauchen die Gerechtigkeit vom Herrn Jesus Christus. Pflanze dich durch den Glauben ein, pflanze dich durch den Glauben ein in dieses Haus Gottes, in den Herrn Jesus Christus. Denn ohne ihn gibt es keine Hoffnung. Es geht um dein Leben, um dein ewiges Leben. Dein ewiges Leben. Zweiter Anwendungspunkt. Bist du verbindlich in einer Gemeinde? Also es ist nur eine Wurzel, die in die Vorhöfe hineinreicht, so ab und zu, so ein bisschen. Aber ich will eigentlich mein eigenes Ding durchziehen. Oder die Gemeinde passt mir nicht so. Und diese auch nicht und diese auch nicht. Meistens ist das Problem dann bei uns selbst und nicht bei der Gemeinde. Wollen wir so wie Christus sein, wie die Apostel? Wo waren die Apostel danach? Sie waren auch im Tempel. Lukas Evangelium fängt an mit dem Herrn Jesus Christus im Tempel. Dann hört es auf mit den Aposteln im Tempel. Auch Apostelgeschichte fängt wieder an mit den Aposteln im Tempel. Natürlich, diesen physischen Tempel brauchen wir nicht mehr, weil wir etwas viel Herrliches haben. Der Geist Gottes in unserer Mitte, durch ihn ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist bei uns, in unserer Mitte. Wenn du nicht verbindlich bist, kehre um, tue Buße. Wenn du da bist, dabei bist, verbindlich, dann benutze dieses Mittel wirklich von Herzen. Oh, ich weiß, was für Kämpfe es oft sind. Oft kämpfe ich ganz besonders am Sonntagmorgen. Ganz besonders. Dem Aufstehen, mit Müdigkeit, mit Ängsten, mit Ablenkungen. Aber dennoch, benutze dieses Mittel von ganzem Herzen. Dritter Anwendungspunkt. Glaube das Wort Gottes, auch wenn die Dinge lange gehen. Hier lesen wir von einer Zeder. Eine Zeder wächst nicht schnell. Man sieht es kaum. Nach ein paar Wochen schaut man hin, ist immer noch genau gleich groß. Ist ja gar nicht gewachsen. Aber dann über die Jahre hinweg, oh, die ist jetzt riesengroß und fest und steht fest und ist fest verwurzelt. Und genauso ist es mit unserem geistlichen Leben. Oft sehen wir das nicht. Manchmal vielleicht erst, wenn wir 10, 15 Jahre zurückschauen in der Gnade Gottes und denken, wow, was hat der Herr gemacht in meinem Leben? Aber gegenwärtig sehen wir kaum etwas. Die Gottlosen sehen gegenwärtig etwas, sie sind nämlich wie Gras. Gras kann man manchmal nach 2, 3 Tagen hinschauen, oh, schau mal, wie viel gewachsen ist, ist dann auch ganz schnell weg. Und darum sind wir immer wieder in der Versuchung manchmal, vielleicht die Dinge der Gottlosen zu nehmen, weil wir denken, oh, die wachsen ja viel schneller. Dann nehmen wir die Dinge Gottes. Und ein letzter Punkt. Diese Verse sollen uns in erster Linie Mut machen, dass sie eben wirklich so sind und dass wir eingepflanzt sind im Haus des Herrn. Wenn wir durch den Glauben eingepflanzt sind in dem Herrn Jesus Christus, dann können wir noch so ein kleines Pflänzlein sein. Niemand wird sich getrauen, in die Gegenwart Gottes, in die Vorhöfe Gottes zu kommen und dieses Pflänzlein auszureißen. Niemand. Und wir sind ganz fest und sicher in seiner Hand. Lass uns beten. O Herr, wir danken dir, dass dein Wort uns diese herrlichen Bilder gibt, die wir uns vor den innerlichen Augen vorstellen können, die wir sehen können. Und, oh großer Gott, wir möchten dich anflehen, dass wir dieses Bild von diesen Palmbäumen, diesen Zedern, die in den Vorhöfen fest verwurzelt sind, dass wir diese Bilder uns zu eigen machen, sie uns gehören und dass wir sie glauben, dass wir festhalten an dir, dass wir wissen, dass wir dich, oh großer Gott, brauchen und abhängig von dir sind. Wir sind der Weinstock, du bist der Weinstock und wir sind die Reben. Herr, dass wir all unseren Lebenssaft von dir nehmen, all unsere Kraft von dir nehmen. Und Herr, dass du uns dann wirklich wie diese wunderschönen, fruchtbaren Palmbäume machst und wie diese Zedern, die feststehen, auch wenn Schwierigkeiten und Winde kommen und Stürme kommen und Wellen dagegen anschlagen, dass wir zusammen als Gemeinde mehr und mehr kennen, was deine Liebe ist und deine Gnade ist und deine Herrlichkeit. Amen.